ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Pascal Fournier, hallo. Eine Drohne mit Sprengstoff auf einem Flughafen in unmittelbarer Nähe von ukrainischen Frachtmaschinen. Dieses sicherheitspolitische Albtraum-Szenario ist am Abend Realität geworden. Am Flughafen Leipzig. Sicherheitskräfte wie Sicherheitspolitiker sind alarmiert, denn ein dummer Jungenstreich war dieser Vorfall ziemlich sicher nicht. Aus Berlin berichtet Dagmar Pepping.
Innenminister Dobrindt spricht von einer sehr ernsten Gefahrensituation. Nach bisherigen Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass es sich um militärischen Sprengstoff handelt, so der CSU-Politiker in den ARD-Tagesthemen. Angesichts des hochprofessionellen Vorgehens könnten fremde Mächte als Drahtzieher nicht ausgeschlossen werden, man könne aber noch nichts beweisen. Der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter vermutet Russland hinter dem Vorfall. Die Bedrohung für Deutschland durch von Russland gesteuerte hybride Angriffe sei gravierend, sagte Kiesewetter der Augsburger Allgemeinen. Der grünen Innenpolitiker von Notz bezeichnet die Sprengstoffdrohne als maximale Eskalation.
Schlimmeres verhindert hat in Leipzig ein aufmerksamer Busfahrer, der die Drohne zufällig bemerkte und einfach festhielt. Weil man sich auf so viel Glück auf Dauer aber eher nicht verlassen sollte, erhob der Drohnenabwehrexperte Helge Bürsing heute Morgen hier im Programm klare Forderungen an die Politik.
Einmal politisch den Rahmen schaffen, auch für neuartige Sachen wie Hochenergielaser. Auch die rechtlichen Komponenten, wann darf ich bekämpfen? Muss ich wirklich warten, bis irgendein Objekt in den Bereich des Flughafens reinkommt oder ab wann darf ich sozusagen schießen? Und klare Szenarien definieren, damit halt auch Startups oder große Player, die es ja gibt in Deutschland, auch gezielt dahingehend Systeme entwickeln und fertigstellen können.
Der Drohnenabwehrexperte Helge Bürsing, er arbeitet am Fraunhofer-Institut IOSB in Ettlingen. Baustellen hat der neue Bundesverkehrsminister Bilger gerade genug, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Eine der besonders dringenden und besonders offensichtlichen, das aktuelle Niedrigwasser der Flüsse. Bilger hat deswegen unter anderem Hafenbetreiber, Binnenschiffer und Vertreter betroffener Unternehmen zu einer Sonderkonferenz nach Bonn geladen. Nico Vordonarakis.
Das Ministerium verwies vorab auf einen bereits bestehenden Aktionsplan für den Rhein und auf ein in diesem Sommer erstmalig deutschlandweites Lagebild zum Niedrigwasser. Außerdem fördere man die nachhaltige Modernisierung von Binnenschiffen, so ein Sprecher. Der wirtschaftliche Schaden durch das fehlende Wasser und der Handlungsdruck sind bereits groß. Frachtschiffe können nur noch deutlich weniger transportieren, Waren werden teurer, aber auch der Schiffstourismus leidet. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen hatte daher diese Woche bereits eine nationale Taskforce gefordert. Die Landesverkehrsminister besprechen die Lage heute ebenfalls parallel auf einer digitalen Verkehrsministerkonferenz.
Besagter NRW-Verkehrsminister Krischer bedauerte heute Morgen im Deutschlandfunk, dass die Bonner Konferenz ohne Ländervertreter stattfindet und auch ohne Vertreter von Umweltschutzorganisationen. Gleichzeitig trat Krischer allzu großen ökologischen Bedenken entgegen.
Also es geht gar nicht darum, die Fahrrinne jetzt zwischen Rotterdam und Basel einmal tiefer zu baggern. Es geht darum, an einzelnen Stellen, und das sind 4 Stellen zwischen Duisburg und Köln, wo Hindernisse beseitigt werden, wo gleichzeitig sogar nicht die Fahrrinne vertieft wird, sondern angehoben wird, damit der Rhein sich nicht immer weiter eingräbt. Solche Maßnahmen sind verantwortbar. Was Unsinn ist, ist, den Rhein komplett einmal auszubaggern. Da, wo kein Wasser ist, kann man durch tiefer Baggern nicht einfach anderes herbeizaubern.
Herbeizaubern kann Wasser natürlich niemand. Aber es ließe sich schon einiges dafür tun, dass Flüsse auch künftig noch ausreichend Wasser führen. SWR-Umweltredakteur Dominik Bartoschek erklärt.
Unsere Landschaft müsste dafür, bildlich gesprochen, zu einer Art Schwamm umgebaut werden. Denn die Prognosen, die für den Sommer weniger Niederschlag voraussagen, sagen gleichzeitig für den Winter mehr Niederschläge voraus. Aktuell ist unsere Landschaft aber so gestaltet, dass Wasser möglichst schnell abfließt. Und eben das müsste sich ändern. Das Wasser, das im Winter vom Himmel fällt, müsste so lange wie möglich gehalten und gespeichert werden in der Landschaft, damit es dann in trockenen Sommern langsam an Bäche und Flüsse abgegeben wird und dort für Nachschub im Flussbett sorgt. Heißt, wir bräuchten Wälder, die Wasser besser speichern, Moore müssten renaturiert und Auen wiederhergestellt werden. Und natürlich gilt auch, konsequenter Klimaschutz würde helfen, denn nur damit würde man letztlich die Ursache der häufigen Niedrigwasser bekämpfen.
Eigentlich dürfen Tankstellen hierzulande seit 4 Monaten nur noch einmal am Tag ihre Spritpreise erhöhen, um 12 Uhr mittags. Eine Maßnahme, mit der die Bundesregierung hoffte, die galoppierenden Spritpreise einzufangen. Das ist nur sehr bedingt gelungen und jetzt zeigt eine SWR-Recherche außerdem, etliche Tankstellenbetreiber halten sich auch einfach nicht an die 12-Uhr-Regel. Andreas Hein.
Es geht um tausende Verstöße und zwar nicht solche, die sich ein paar Minuten vor oder nach dem erlaubten Zeitfenster abspielen, sondern Preiserhöhungen Stunden später oder früher, teilweise mehrmals täglich. Besonders auffällig, ein Zehntel aller mutmaßlichen Verstöße fällt auf 15 Esso-Tankstellen. Trotz Nachfrage will sich Esso dazu nicht äußern. Die Datenanalyse zeigt, dass seit April deutschlandweit fast 250.000 Prüffälle aufgelaufen sind. Jedem Einzelnen müsste aufwendig nachgegangen werden. Mit 55 Euro Bußgeld pro Fall geht das Land Niedersachsen seit Juli dagegen vor. Der ADAC hält es für fraglich, ob das abschreckend genug ist. Der Rahmen für Bußgelder reicht bis 100.000 Euro.
Heute Morgen, 8.15 Uhr in Hiroshima. Wie an jedem 6. August seit 81 Jahren gedenkt die japanische Stadt der Opfer des Atombombenabwurfs. Ein Gedenken, das 2026 wieder deutlich aktueller scheint als in früheren Jahren. Aus Tokio, Thorsten Iffland.
Die Welt entferne sich immer weiter von einer atomwaffenfreien Zukunft, beanstandet Hiroshimas Bürgermeister Matsui in seiner Rede. Er ruft die Menschen dazu auf, sich aktiv für die Abschaffung von Atomwaffen einzusetzen. Japans Premierministerin Takaichi betont, dass das Land unverändert an den 3 nicht-nuklearen Prinzipien festhalte. Also weder Atomwaffen zu besitzen, noch herzustellen, noch ins Land zu lassen. Andererseits hat die Regierung bereits angekündigt, ihre Sicherheitspolitik zu überarbeiten.
Nicht nur in Hiroshima erinnerten viele Menschen heute an den Atombombenabwurf vor 81 Jahren. Eine Gedenkveranstaltung fand am Morgen unter anderem auch im rheinland-pfälzischen Büchel statt. Auf dem dortigen Fliegerhorst lagert die US-Luftwaffe angeblich Atombomben.
Fokus Südwest.
Die Uhr tickt. In ein paar Tagen geht für Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz die Schule wieder los. Heute hat die neue Bildungsministerin Ute Eiling-Hüttig von der CDU einen Ausblick gegeben. Unter anderem ging es in ihrer Pressekonferenz um die Ganztagsbetreuung ab dem neuen Schuljahr, um Feriensprachkurse für Vorschulkinder und um ein Thema, das viele etwas ältere Kinder und Jugendliche erheblich umtreiben dürfte. Aus Mainz, Dirk Rodenkirch.
Das Verbot, Handys und andere digitale Geräte privat zu nutzen, soll während der gesamten Schulbesuchszeit gelten, einschließlich der Pausen- und Ganztagsangebote. Mitgeführte Geräte müssen ausgeschaltet und nicht sichtbar aufbewahrt werden, so die Bildungsministerin. Man nehme damit den Druck von jungen Menschen, immer erreichbar, immer online zu sein, und schaffe Raum für das persönliche Gespräch. Um das Verbot umzusetzen, müssen noch die Schulordnungen geändert werden. Die Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler ist gegen ein generelles Handyverbot an Schulen. Das greife zu kurz und ersetze keine pädagogischen Konzepte.
Nachdem gestern Abend ein Unbekannter in Ehningen unter Achalm im Kreis Reutlingen auf ein Auto geschossen hat, sind inzwischen mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Und unter anderem sieht es so aus, als habe der Schütze möglicherweise einen Komplizen gehabt. SWR-Reporter Markus Beschorner.
Nach Angaben der Polizei soll ein mutmaßlicher Komplize humpelnd die Straße überquert und eine Notlage vorgetäuscht haben. Dadurch musste der 37-jährige Autofahrer anhalten. In dem Moment soll der maskierte Täter auf die Fahrbahn gesprungen sein und mindestens einmal auf den Kleinbus geschossen haben. Danach flüchtete er zu Fuß Richtung Reutlingen. Nach Informationen der Polizei erlitt der 37-jährige Fahrer leichte Verletzungen durch den Splitter eines Fahrzeugteils. Die aktive Fahndung ist abgeschlossen. Bisher ohne Erfolg. Die Polizei geht von einem gezielten Angriff aus.
Und sonst so?
Kammerton A, 440 Hertz. Aber dieses eine A, das ist noch sehr viel mehr. Es ist nämlich die jüngste Entwicklung des längsten und langsamsten Musikstücks der Welt. John Cages Organ 2 ASLSP. Das wird seit dem 5. September 2001 im sachsen-anhaltinischen Halberstadt aufgeführt und klingt jetzt völlig anders. Denn der 17. Tonwechsel des Stücks ist vollzogen. Jetzt sind 8 Orgelpfeifen zugleich zu hören und die Projektleiterin verspricht einen schönen Klangteppich, also ungefähr sowas. Musik. Wie substanziell die neue Klangfarbe für das neue Stück dann letztlich ist, das ist derzeit noch schwer zu beantworten. Da wissen wir dann sehr viel mehr, wenn das Stück zu Ende ist, also im Jahr 2640. Bis dahin freuen wir uns einfach ein bisschen am neuen Ton. A.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.